Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Herzlich willkommen zu Folge 6 von Making a Physicist mit dem Titel Rosenfeld und Perkus. Endlich können wir zu den Ergebnissen kommen, die ich in den letzten Wochen erzielt habe. Bevor ich euch aber davon erzähle, möchte ich kurz auf das Kolloquium der Physik der Studierenden eingehen. Das war nämlich am Dienstag vor einer Woche und das ist vielleicht ganz interessant. Das Kolloquium der Physik sind Vorträge an der Uni, die jede Woche stattfinden am Physikalischen Institut. Und dort können Lehrstühle sich Gäste, also Forscher von anderen Unis einladen, um einen ungefähr einstündigen Vortrag zu halten. Meistens laden sie da Leute ein, die mit ihrer eigenen Forschung was zu tun haben, die sie vielleicht von Konferenzen kennen oder so. Oder einfach Leute, die zu Themen forschen, die sie interessant finden. Die Qualität von diesen Vorträgen kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt gute Vorträge, wo man in ein Thema schön eingeführt wird und das nachvollziehbar ist. Die schlechten Vorträge sind vielleicht eher ein bisschen langweilig oder komplett unverständlich, das kann durchaus passieren. Oft geht es ja um sehr spezielle Forschungsthemen. Man braucht also viel Vorwissen, um verstehen zu können, worüber die Leute da reden. Das führt dazu, dass längst nicht jeder alles verstehen kann, was in solchen Vorträgen erklärt wird. Und nicht jeder Forscher schafft es, seine eigenen Ergebnisse auf nachvollziehbare Art da zu erklären. Was ist das Kolloquium der Studierenden jetzt? Darum soll es ja gehen. Es hat, wie gesagt, letzte Woche stattgefunden. Diese Veranstaltung wurde vor einigen Jahren gegründet an der Uni in Bayreuth und das ist ein Termin dieses regelmäßig stattfindenden Kolloquiums, der von Studierenden organisiert wird. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Studenten, die sich zusammensetzen und überlegen, wen sie denn einladen könnten, um mal einen Vortrag zu halten. Oft ist es bei den Studierenden ein etwas außergewöhnliches Thema. Wir hatten zum Beispiel schon Vorträge über Finanzphysik, über Pinguinphysik. Wir hatten schon den bekannten Astronomen Harald Lesch bei uns, der hat eher philosophische Vorträge gehalten. Wir haben uns mal die Stringtheorie erklären lassen. Oder wir hatten einen Forscher da, der sich mit der theoretischen Biophysik beschäftigt. Also mit der Physik von Tieren, mit Neurologie und so weiter. Diesmal hatten wir Julien Babur eingeladen. Er hat uns was erzählt über Mach'sche Dynamik und woher der Zeitpfeil kommt. Das Besondere an der Mach'schen Dynamik ist, dass sie komplett ohne einen externen Raum auskommt, in dem man sich die Teilchen oder was auch immer man beschreiben will, vorstellt. Wenn wir uns in der Physik irgendwelche Probleme aufschreiben, dann beschreiben wir sie oft auf eine Weise, dass den verschiedenen Teilchen, um die es geht, ein Ort in einem Raum zugeordnet wird. Das sind dann einfach drei Zahlen, die die Position von dem Teilchen beschreiben. Dieser externe Raum, den man sich da vorstellt, ist aber gar nicht unbedingt gegeben. Den kann man nicht sehen, den kann man nicht messen und eigentlich ist er komplett willkürlich gewählt. Die Mach'sche Dynamik verzichtet daher auf diesen externen Raum und beschreibt alle Teilchen nur durch ihren relativen Abstand. Dadurch braucht man gar keinen externen Raum mehr, in dem man die Teilchen positionieren müsste. Im zweiten Teil ging es dann um den Zeitpfeil und das ist tatsächlich ein ganz interessantes Problem. Es ist nämlich so, die allermeisten physikalischen Gesetze, die man aufschreibt, funktionieren gleich, egal in welche Richtung die Zeit läuft. Wenn man sich zum Beispiel die Planeten anschaut, wie sie auf ihren Umlaufbahnen kreisen, dann kann das vorwärts laufen, also so wie wir es erleben und messen können. Es könnte aber anhand der Gesetze auch genauso gut rückwärts laufen und die Physik wäre genau dieselbe. Man kann sich also die Frage stellen, woher kommt es denn, dass es jetzt eine bestimmte Zeitrichtung gibt, in die sich alles zu bewegen scheint? Denn irgendwie muss diese spezielle Zeitrichtung ja ausgewählt werden, wenn die physikalischen Gesetze in beide Richtungen funktionieren würden. Die Antwort auf diese Frage ist auch heute noch nicht eindeutig geklärt. Es ist immer noch eins der Rätsel der Physik. Es gibt schon einige Indizien dafür, woran es liegen könnte. Ich habe ja zum Beispiel in einer der letzten Folgen kurz von Entropie gesprochen, also dem Streben von allen Systemen in einen möglichst wahrscheinlichen Zustand. Dieses Streben nach dem wahrscheinlichsten Zustand drückt sich aus durch Entropieproduktion. Die Entropie eines Systems wird mit der Zeit immer größer. Sie kann gegebenenfalls gleich bleiben, aber sie kann niemals kleiner werden. Wenn man sich also ein System anschaut und man weiß nicht, in welche Richtung die Zeit läuft, dann muss man sich anschauen, in welche Richtung die Entropie größer wird. Das ist die Richtung, in die die Zeit läuft. Julian Barbour hat dazu ein paar andere Ideen. Er ist der Auffassung, dass Zeit eigentlich nur eine Illusion ist. Genauso wie man in der Marschschen Dynamik auf den externen Raum verzichtet, in dem sich die Teilchen bewegen sollen, ist er der Meinung, kann man auch auf die externe Zeit verzichten. Denn auch Zeit ist ja etwas, was wir nie direkt messen oder sehen können. Das Einzige, was wir sehen können, ist die Veränderung von Dingen. Wir können sehen, wie etwas herunterfällt, wie ein Pendel von links nach rechts schwingt. All das sind Sachen, mit denen wir uns eine Zeit konstruieren können. Aber die Zeit an sich, so zumindest die Argumentation von Herrn Barbour, ist und bleibt ein Konstrukt. Das Ganze hat er auch schon 1999 in einem Buch veröffentlicht, das heißt The End of Time, und ist erschienen bei der Oxford University Press. Wenn man sich dafür also ein bisschen interessiert, kann man das danach lesen. Ich habe das Buch auch gelesen, es ist wirklich sehr spannend und auch wenn es an manchen Stellen ein bisschen kompliziert wird, kann man es, glaube ich, ganz gut verstehen, ohne Physik studiert zu haben. Jetzt aber endlich zu meinen Ergebnissen. Ich habe mir zwei verschiedene eindimensionale Systeme angeschaut in den letzten Wochen. In der Folge Wir bauen uns ein Funktional habe ich ja schon erzählt, wie sich die Power-Funktionaltheorie zusammensetzt. Es gibt da immer eine freie Energie und eine Dissipation. An beidem habe ich ein bisschen herumgespielt. Die zwei freien Energien, die ich mir angeschaut habe, sind einmal das Perkus-Funktional und einmal das Rosenfeld-Funktional. Was unterscheidet jetzt die beiden? Das Perkus-Funktional beschreibt die freie Energie von harten Stäbchen in einer Dimension. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie Perlen auf einer Schnur, die haben entlang der Schnur eine bestimmte Länge und man kann sie hin und her schieben. Genau so ein System beschreibt das Perkus-Funktional und es macht es exakt. Das heißt, in der Herleitung von diesem Funktional verwendet man keine Näherungen, sondern leitet alles direkt von bekannten physikalischen Gesetzen ab, von denen wir wissen, dass sie ebenfalls exakt gelten. Es ist immer sehr schön, wenn man exakte Gesetze aufstellen kann, weil man dann aus der Struktur seiner Theorie auch etwas über die Funktionsweise seines Systems lernen kann. Man kann an der mathematischen Struktur möglicherweise sehen, wie Dinge funktionieren. Das Rosenfeld-Funktional ist kein exaktes Funktional. Es ist eine Näherung und es beschreibt keine Stäbchen, sondern harte Kugeln in drei Dimensionen. Man kann allerdings auch das Rosenfunktional etwas einschränken auf eine Geometrie, in der quasi nur eine Dimension wichtig ist, weil in den zwei anderen dasselbe passiert. Man kann also aus dem 3D-Funktional ein 1D-Problem konstruieren und das ist ganz schön, weil eine Dimension immer ein bisschen einfacher zu behandeln ist als ein dreidimensionales Problem und man kann die Ergebnisse auch mit dem vergleichen, was beim Perkus-Funktional rauskommt. Ich habe mir also in beiden Fällen ein eindimensionales System angeschaut, das zwischen zwei Wänden eingesperrt ist. Man kann sich das also so ein bisschen vorstellen wie so ein Rechenschieber, ein Abakus, auf dem sind Teilchen, die können hin und her geschoben werden, sie stoßen aber an der einen Seite und an der anderen Seite irgendwo an, also können nicht raus. In der Physik nennt man das dann harte Wände. Ja, was passiert jetzt, wenn man sich die Zeitentwicklung von solchen Teilchen zwischen zwei Wänden anschaut. Ich habe mir das Ganze immer so angeschaut, dass ich am Anfang gesagt habe, die Teilchen sollen gleichmäßig verteilt sein in dieser ganzen Box. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen zu finden, ist an jedem Punkt gleich. Das ist aber kein Gleichgewichtszustand. Die Teilchen wollen sich nicht gleichmäßig in der Box verteilen, sondern sie wollen irgendwie anders verteilt sein. Darum entsteht ein Strom, der die Teilchen jetzt aus meiner Gleichverteilung verschiebt. Über einige tausend Zeitschritte geht das System dann in einen Gleichgewichtszustand. Und der hängt jetzt ganz stark davon ab, welches freie Energiefunktional man gewählt hat. Es gibt einige Dinge, die ähnlich sind bei beiden Funktionalen, aber es gibt auch große Unterschiede. Am Rand der Box sieht man bei beiden Funktionalen eine sehr hohe Dichte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, am Rand der Box Teilchen zu finden. Wie kommt das? Naja, wir haben harte Wände, das heißt, raus aus der Box können die Teilchen nicht. Sie wollen aber aufgrund ihrer Energie möglichst weit voneinander entfernt sein, damit sie sich frei bewegen können. Das führt dazu, dass es einen Druck nach außen gibt in diesem System. Es können aber aufgrund der Wände nicht alle Teilchen unbegrenzt nach außen wandern. Irgendwann stoßen sie an. Und darum sieht man eine hohe Dichte am Rand der Box, weil die Teilchen dort an die Wand stoßen und sich aufstauen. Wenn man dann von der Wand weggeht, wird die Dichte etwas kleiner. Da passieren jetzt interessante Dinge. Beim Perkus-Funktional sieht man bei genau einer Teilchenlänge von der Wand entfernt einen Knick in der Dichte. Die Dichte geht erst runter mit einer relativ glatten Kurve, die ist so ein bisschen gebogen, aber dann macht sie einen scharfen Knick und die Dichte geht wieder nach oben. Man sieht dort, dass sich das Teilchen, was an die Wand gepresst wird, quasi Platz schafft gegenüber den Teilchen, die weiter innen kommen. Ich habe ja gesagt, es sind harte Stäbchen. Harte Stäbchen heißt, sie können nicht ineinander eindringen. Und das sieht man dann eben auch in der Dichte. Beim Rosenfeld-Funktional sieht man keinen solchen Knick. Das kann man aber auch ganz gut verstehen. Ich habe ja erzählt, dass das Rosenfeld-Funktional eigentlich dreidimensional ist und nur auf ein effektives 1D-Problem eingeschränkt werden kann. In drei Dimensionen können sich aber die Kugeln natürlich aneinander vorbeidrängen. Sie können ein Stück weiter nach links oder nach rechts gehen und so näher an die Wand heranrücken. Man sieht also nicht diesen scharfen Knick, den man beim Perkus-Funktional hat. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Knicke sind in der Natur immer ein bisschen seltsam, weil eigentlich alles glatt und irgendwie ausgeschmiert ist. Wirklich perfekt harte Stäbchen oder perfekt harte Kugeln gibt es in der Natur ja nicht. Alles kann man ein bisschen zusammendrücken. Deswegen werden solche Knicks immer ein bisschen ausgeschmiert. Man sieht daran, dass das Perkus-Funktional, auch wenn es exakt ist, nur ein Modell ist. Ich mache bestimmte Annahmen, zum Beispiel, ich habe harte Stäbchen, die sich nicht zusammendrücken lassen. Die Mathematik liefert uns dann Aussagen darüber, was passiert, wenn man diese Annahmen macht. Das ist der Teil der Physik, mit der sich Theoretiker beschäftigen. Wir machen Annahmen, bauen uns damit mathematische Modelle und versuchen zu verstehen, was dann passiert. Das Ganze hilft uns natürlich aber gar nichts, wenn das Modell, was wir gemacht haben oder die Annahmen, die wir gemacht haben, überhaupt nicht auf physikalische Systeme zutreffen. Man muss bei seinen Modellen also enorm aufpassen, welche Annahmen man macht und welche Aspekte der Natur man damit wirklich beschreiben kann. Neben dem Perkus-Funktional und dem Rosenfeld-Funktional, die ja die freie Energie beschreiben, habe ich mir auch noch ein Modell für die Dissipation angeschaut. Das Besondere an der Power-Funktional-Theorie ist ja, dass sie auch Systeme mit Gedächtnis beschreiben kann. Das heißt, die aktuelle Dynamik, die aktuelle Entwicklung hängt davon ab, wie sich die Dinge vorher entwickelt haben. Man kann jetzt vergleichen, was passiert, wenn man so ein Gedächtnis einschaltet oder ausschaltet. Das ist ja das Schöne, wenn wir Berechnungen im Computer machen können. Wir können die Dinge kontrollieren und einfach Effekte an- und ausknipsen. Wenn man so ein Gedächtnis einführt, dann sieht man, dass die Dynamik langsamer wird. Das heißt, Ohne Gedächtnis geht das System schneller in den Gleichgewichtszustand als mit Gedächtnis. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass man ganz schön aufpassen muss, welche mathematischen Modelle man verwendet. Es gibt nämlich möglicherweise in der Gedächtnisfunktion, die ich verwendet habe, eine Instabilität. Von einer Instabilität reden wir Physiker dann, wenn wir beobachten, dass in einem System eine kleine Störung stark verstärkt wird. In meinem Fall habe ich bei manchen Berechnungen festgestellt, dass an diesem Knick, der im Perkus-Funktional bei der Dichte auftritt, eine solche Instabilität entstehen kann. Man sieht dann in der Dichte erst ein paar kleine Zacken, die aber innerhalb von wenigen Zeitschritten riesig groß werden und irgendwann das komplette System übernehmen. Diese Störungen werden so groß, dass irgendwann sogar die Dichte negativ wird. Und spätestens dann ist natürlich die Physik vorbei. Es kann keine negative Dichte irgendwo geben. Es können nicht weniger als keine Teilchen irgendwo sein. Solche Instabilitäten deuten also darauf hin, dass man noch nicht die komplette Physik verstanden hat, die dort funktioniert. Oder dass man an der Darstellung der Formeln vielleicht noch arbeiten muss, weil man bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt hat oder weil man nicht genau genug war. Daran werde ich also noch ein bisschen weiterarbeiten müssen, um zu verstehen, was da an diesen Stellen schiefgegangen ist. Außerdem werde ich in der nächsten Zeit vielleicht anfangen, mich mal mit einem wirklich dreidimensionalen System zu beschäftigen. Davon erzähle ich euch dann aber in den nächsten Folgen. Bis dahin, macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.